Zustand nach Dienst, der Intensivpodcast mit Jan-Karl und Martin.
Hi Jan-Karl, wie ist es?
Gut soweit. Schicht gut überstanden und schon sitzen wir wieder vor der nächsten Podcast-Folge.
Genau. Heute wollen wir uns ein bisschen mit der Dilatationstracheotomie befassen. Erzähl mal, hast du einen spannenden Fall, den du uns erzählen kannst?
Ja, habe ich tatsächlich zu der Thematik. Ich habe vor, das ist ein paar Jahre tatsächlich schon her, mit zwei Kollegen zusammen eine Tracheotomie gemacht. Bei einer durchaus schon älteren Dame, schon am Mehrfachsepsis, ein operativer Kasus. Und wo klar war, dass das ein prolongiertes Venen wird. Und die haben die Dame dann mit den Angehörigen aufgeklärt über die Tracheotomie und haben die dann mit einem relativ unerfahrenen Kollegen noch, der dem einfach beigewohnt hat, der mit assistiert hat, und dann aber zwei Fachärzten, Intensivmedizinern, die Tracheotomie gemacht. Und das war ein bisschen, also wir haben viele Tracheotomien schon gemacht und das fing völlig harmlos an, diese Tracheotomie, auch unproblematisch, bis wir an den Punkt der Dilatation gekommen sind mit dem Rhino. Und ich kann mich immer noch daran erinnern, wie heute, als der Kollege dann das Rhino letztendlich aus der Trachea entfernt hat, sprudelte uns wirklich ein Unmengen von Blut entgegen. Das Ganze ist dann letztendlich zu einem wirklichen schweren Notfall geworden. Sternotomie im Bett durchgeführt, mit den Thoraxchirurgen zusammen, mit Gefäßübernähung. Es war am Ende tatsächlich eine Verletzung des Truncus brachiocephalicus. Das ist schon extrem selten, dass sowas passiert, aber es passiert, obwohl wir erfahren waren in der ganzen Technik. Und das hat für mich schon zu einem Umdenken geführt und nochmal in die Erinnerung gerufen, das, was wir machen, ist potenziell gefährlich. Mhm. Und wir haben das Verfahren, was die Tracheotomie angeht, danach nochmal einfach umgestellt, dass wir noch mehr Sicherheitsaspekte eingebaut haben. Aber ich glaube, da können wir einfach gleich mal drüber sprechen. Ist vielleicht jetzt ein krasser Einstieg, aber grundsätzlich, ja, ich glaube, als Einstieg gut geeignet.
Beschreib mal, wie gehen wir denn bei uns vor, wenn wir jemanden tracheotomieren? Was sind so die Dinge, die du aus diesem Fall gelernt hast, die wir dann jetzt bei uns im täglichen Geschäft anwenden, wenn wir jemanden tracheotomieren?
Genau. Also prinzipiell muss man erstmal einmal sagen, man muss erstmal eine gute Indikation haben für eine Tracheotomie. Und das fängt tatsächlich an mit der richtigen Auswahl des Patientenguts. Es ist schon so, dass wir natürlich immer abwägen, welcher Patient profitiert von der Tracheotomie, bei wem machen wir das, bei wem machen wir es nicht, bei wem würden wir auch den ganz klassischen Weg der Extubation anstreben. Und das sollte auch grundsätzlich primäre Ziel ja sein, auch Patienten zu extubieren. Es gibt aber die Patienten, wo klar ist, dass sie das nicht schaffen werden. Und das sind häufig Patienten, die einen schweren septischen Schock durchgemacht haben. Das können Patienten sein nach einem schweren Myokardinfarkt, die wirklich ins prolongierte Venen gehen, die einen Kraftverlust haben, die unter Umständen auch entsprechende Vorerkrankungen haben, strukturelle Lungenvorerkrankungen, Emphysemen, COPD, wo im Vorhinein klar ist, dass das mit einer Extubation sehr, sehr schwierig werden wird, weil es unter Umständen zum Versagen oder nicht ausreichende Atemmechanik kommt, weil die Oxygenierung noch erheblich eingeschränkt ist, weil es ein hyperkapnisches Lungenversagen geben kann. Also das sind alles Punkte, die aus unserer Sicht dann, wenn man die frühzeitig erkennt, auch dazu führen, dass wir auch relativ zeitnah dann die Indikation zur Tracheotomie stellen. Und klassischerweise machen wir sie in einem eher operativen Setting, in Form einer Dilatationstracheotomie. Ich habe auch lange Zeit auf einer neurochirurgischen Intensivstation gearbeitet. Da haben wir auch häufiger chirurgische oder permanente Stomata angelegt. Das lag aber sicher auch am Patientengut, wenn klar war, dass man einen Zustand hat, der über mehrere Monate in einer schweren Vigilanzveränderung einhergeht, wo es Paresen gibt, wo es Plegien gibt, wo klar ist, dass es im Anfang eine erhebliche Dysphagie gibt, die auch lange Zeit bestehen wird. Das waren Gründe, jemanden auch chirurgisch zu tracheotomieren.
Wo siehst du die Vorteile davon, die Patienten frühzeitig zu tracheotomieren? Also du hast das schon mal angesprochen, das spezielle Patientengut. Inwieweit siehst du dann die Vorteile ganz klar davon? Wovon profitiert der Patient in der Situation?
Also es gibt ja mehrere Gründe, warum wir das tun. Das eine ist, dass wir relativ schnell, und das kennt, glaube ich, auch jeder, der am Intensivbett entweder als Pflegekraft oder als Arzt dort tätig ist, kennt, dass wenn wir Patienten tracheotomiert haben, im Allgemeinen man sehr, sehr schnell sedierende Maßnahmen zurücknehmen kann. Das heißt, die Patienten sind viel, viel schneller in der Lage, aktiv auch am Leben wieder teilzunehmen. Sie haben mehr Bewegung, sie sind viel früher in der Lage, spontan atmen zu können. Also Spontanisierungsversuche im Rahmen des Weanings sind viel, viel erfolgreicher. Sie haben viel weniger diesen zum Teil ja auch ausgeprägten Bürgerreflex, was zum Teil ja auch immer noch dazu zwingt, sedierende Maßnahmen durchzuführen. Das andere ist, aus infektiologischer Sicht zeigt sich immer mehr, es gibt kontroverse Studien dazu, aber der größte Teil der Studien, wir haben jetzt eine aktuelle Studie auch nochmal aus dem JAMA, die jetzt im März diesen Jahres veröffentlicht worden ist, die gezeigt hat, wenn ich Patienten früh, und früh heißt in dem Fall, ich sage mal vor oder nach 7 Tagen Beatmungszeit oder vor Beendigung des 7. Tages Beatmungszeit tracheotomiere, habe ich eine 40-prozentige Reduktion an Ventilator-assoziierten Pneumonien. Und ich habe damit eine kürzere Dauer der mechanischen Ventilation und damit auch insgesamt eine kürzere Liegedauer in den Krankenhäusern. Diese Studie konnte nichts sagen, das war eine Meta-Analyse, ein Review oder eine Meta-Analyse aus insgesamt 17 Studien mit 3000 Patienten. Die konnte nichts sagen, dass die frühe Tracheotomie an der Mortalität was verändert, aber sicherlich an der Rate der Pneumonien und auch an der Beatmungsdauer. Und ich finde, das muss ja ein primäres Ziel sein, die Patienten möglichst schnell zurück in ihren Gesundheitszustand zu kommen. Und da sehe ich schon einen großen Vorteil drin, dass die Patienten, dass wir sie früher gewinnen kriegen, dass wir viel eher mit ihnen arbeiten können, auch im Rahmen der Physiotherapie, dass sie viel eher in der Lage sind, unter Umständen auch zum Beispiel einen oralen, klassischen oralen Kostaufbau zu machen, das heißt wirklich per OS, nicht über eine Magensonde. Man kann eine Dysphagie, die auch mittlerweile ja recht häufig ist oder die wir auch immer häufiger sehen, mit Logopäden am Bett zu therapieren. Das sind alles Punkte, wo ich da wirklich einen Vorteil sehe.
Jetzt beschreib nochmal, du hast jetzt die Vorteile beschrieben, beschreib nochmal kurz für die, die zuhören, wie machen wir das bei uns genau, die Tracheotomie, wie gehen wir davor bei uns im Krankenhaus? Welche Schritte arbeiten wir ab?
Genau, wenn wir die Indikation gestellt haben, zählt natürlich zum einen erstmal dazu, dass wir die Aufklärung machen mit den Patienten und bei den Angehörigen. Die Patienten sind ja dann zu dem Zeitpunkt im Allgemeinen nicht in der Lage, das zu tun. Wo wir natürlich auch über Risiken sprechen, die muss man an der Stelle auch immer mal ansprechen. Ich habe bei dem Eingangsbeispiel, das war natürlich eine Major-Komplikation mit einer schwersten Blutung. Das können auch andere Risiken sein. Es gibt andere Strukturen, die man verletzen kann. Nicht nur Gefäße, das kann die Schilddrüse sein, das können Nerven sein, das kann die Lunge sein. Also gibt es ja ein paar Sachen, auf die man auch achten muss, aber das zählt immer zu den Grundlagen, dass man quasi auch die Aufklärung macht. Und bei der eigentlichen Durchführung ist es so, dass wir es grundsätzlich mit 2 Ärzten machen, davon bei uns im Team immer ein Facharzt und dann auch Kollegen, die in der Weiterbildung sind, entweder zur speziellen Intensivmedizin oder auch zum, die sie für ihren Facharzt brauchen, entweder als Internist oder als Anästhesist. Und man braucht im Prinzip noch eine helfende Hand, und zwar im Rahmen der Brontoskopie jemand, der den Tubus mit fixiert und auch den Tubus auf Kommando immer stückweise zurückzieht. Das ist bei uns im Allgemeinen eine Pflegekraft. Und es läuft letztendlich so ab, dass die, ja, wie man es dann auch im Lehrbuch liest, ne, wir überstrecken die Patienten, dass wir eine gute Sicht auf den Hals haben. Der Brontoskopeur ist letztendlich mit dafür verantwortlich, dass der Tubus entsprechend weit genug zurückgezogen wird, dass man danach derjenige, der den eigentlichen chirurgischen Eingriff vornimmt, ja, eine gute Möglichkeit hat, letztendlich auch in die Trachea zu gelangen. Wir machen es so, dass wir den bei den Patienten, wenn wir die Bronchoskopie machen, den Tubus bis wirklich in die Glottisebene zurückgezogen haben, zuerst eine kleine Präparation machen. Das heißt, wir machen eine kleine horizontale Inzision, das ist häufig Zentimeter oder etwas oberhalb des Virulums, und präparieren tatsächlich erstmal mit einer Schere oder mit einer Stumpf bis auf die Trachea runter. Das hat aus meiner Sicht einen Vorteil, wenn ich in dem Punkt zum Beispiel eine Blutung setze, dann habe ich bis dahin immer noch die Möglichkeit, dass man die auf jeden Fall nicht nach endotracheal abfließt, sondern dass das Blut nach außen abströmt. Und danach kommen dann im Prinzip die klassischen Schritte, dass man die Trachea punktiert, in Seldinger Technik letztendlich die Trachealspangen mit einem Rhino dilatiert und am Ende des Ganzen dann die Trachealkanüle einsetzt. Ich glaube, das ist ein Punkt, den kann man sich auch in einem Lehrbuch gut anschauen. Um einmal auf den Punkt zurückzukommen, den ich ganz am Anfang berichtet habe von dem Fallbeispiel, wo es zu dieser starken Blutung gekommen ist. Eine der Lehren, die wir daraus gezogen haben, ist, dass wir danach konsequent alle Patienten, bei denen wir eine Tracheotomie machen, vorher einmal einen Ultraschall des Halses machen. Und das ist tatsächlich was, was sich bei uns im Alltag sehr bewährt hat. Man sieht, wenn man das mit einem Linearschallkopf macht, häufig mit einer Eindringtiefe 4-5 cm, das reicht, kann ich sehr gut die Trachea darstellen. Ich kann gut sehen, auch wo endet der Tubus unter Umständen. Ich habe eine gute Sicht auf Gefäße, ja, mir die Schilddrüse angucken, sind da zystische Strukturen, habe ich vielleicht auch eine vergrößerte Schilddrüse, wo ich wirklich dann feststellen muss, jetzt 2 Zentimeter durch ein Stück Schilddrüsengewebe mich durchzupräparieren. Das kann schon mal schwierig werden. Ich habe, nachdem wir das so eingeführt haben bei uns, auch immer wieder festgestellt, bei dem einen oder anderen Patienten, dass es tatsächlich größere arterielle Gefäße gab, die zur Schilddrüse führen oder die der Schilddrüse angegliedert waren, oder große Venen, die wirklich mit einem groß, meine ich wirklich, Durchmesser irgendwo einen halben Zentimeter, die genau im Punktionsgebiet quer über der Trachea verlaufen. Und das war für uns Punkte, wo wir dann auch unsere Kollegen der Chirurgie mit eingeschaltet haben und dann gemeinsam entschieden haben, ist das noch was wir bettseitig machen können auf der Intensivstation? Oder machen wir das Verfahren quasi im OP, wo man einfach nochmal einen anderen Support hat, technischerseits und mit dem Chirurgen, der letztendlich diese Gefäße ligiert und danach trotzdem dann auch eine Dilatationstrapezierung macht. Und seitdem wir das so tun, haben wir tatsächlich solche Zwischenfälle nicht mehr erlebt. Wir haben auch keine, also es ist ein sehr, sehr sicheres Verfahren damit geworden. Und es ist einfach, ein Ultraschallgerät einmal auf die Struktur zu halten, wo ich nachher punktieren möchte, ist kein Hexenwerk. Da gibt es eine schöne Arbeit auch zu, die können wir in den Shownotes nachher mit angeben. Die ist vor einer gewissen Zeit, ich glaube 2-3 Jahre her, veröffentlicht worden.
2 Jahre, meine ich.
Genau, wo der sogenannte blinkende Frosch beschrieben wird. Wenn man sich das Paper anguckt, da gibt es eine schöne Abbildung zu, wo genau das beschrieben wird, wo auf die Gefährssituation hingewiesen wird und wo man sehr eindeutig die Strukturen erkennen kann und damit auch ein sicheres Verfahren hat. Ich kenne auch Kollegen, die tatsächlich unter Ultraschallsicht punktieren. Auch das kann man machen, dass man quasi unter Ultraschallsicht die Trachea punktiert. Zusätzlich zu der bronchoskopischen Kontrolle. Wir machen es bisher klassisch über die Bronchoskopie mit einem entsprechenden Monitor, dass der Kollege, der die Intervention selber durchführt, genau sehen kann, punktiere ich jetzt gerade die Trachea mittig, bin ich von allen anderen Strukturen noch entfernt. Und damit ist das ein sehr, sehr sicheres Verfahren geworden, aus meiner Sicht.
Ich würde gerne nochmal auf den Punkt zu sprechen kommen, den du gesagt hast, der auch in dieser Studie angesprochen worden ist. Frühe Tracheotomie gegen spätere Tracheotomie. Ich kann mich daran erinnern, in dem ersten Haus, wo ich gearbeitet hatte, war so der Konsens, man muss dazu sagen, das war auch vor Corona-Zeit, wo man gesagt hat, okay, wir schauen, wenn abzusehen ist, dass die Patienten deutlich länger als 14 Tage intubiert sein müssen, dann macht es Sinn, die Patienten so ab dem 12., 13. Tag ungefähr zu tracheotomieren. Jetzt sagt die Studie natürlich, die Ergebnisse, man soll schon da viel früher intervenieren. Glaubst du, dass das zum einen darauf liegt, daher kommt, dass jetzt wahnsinnig viele Daten zur Verfügung stehen, was ja im Prinzip der Covid-Geschichte sozusagen geschuldet, wo ja viele Erfahrungen mit intubierten Patienten und frühzeitiger Tracheotomie versus eher später Tracheotomie gesammelt worden ist? Oder wie siehst du das? Wo ist da dein Standpunkt?
Ich glaube tatsächlich, dass man die Frage gar nicht so banal beantworten kann, weil ich finde immer, da hängt ja ein ziemlich langer Rattenschwanz dran. Wenn ich jetzt sage, ich mache eine frühe oder eine späte Tracheotomie oder eine frühe von mir oder auch versuche früh zu extubieren, da hängen ja ganz viele andere Konzepte mit dran. Das heißt, es hängt, glaube ich, zum einen davon ab, wirklich, was ist das für eine Erkrankung? Also was ist die Grunderkrankung, die ich therapiere? Mhm. Ist das unter Umständen eine Pneumonie, wo ein Patient 3-4 Tage beatmet ist, der keine großen Volumenverschiebungen hat, der auch nicht sehr, sehr viel Wasser aufgenommen hat, wo ich gute Rahmenbedingungen habe, der unter Umständen auch jung ist, und jung meine ich in dem Fall tatsächlich vielleicht auch unter 50 Jahren, wenig Vorerkrankungen hat, keine lungenstrukturelle Vorerkrankung. Mhm. Da würde ich natürlich immer gucken und immer versuchen, auch jemanden gar nicht zu tracheotomieren und zu gucken, kriege ich nicht diesen Beatmung, den Tubus so entfernt. Und da wäre ich auch bereit, wenn ich weiß, der macht es gut mit, auch eine Tracheotomie oder eine Extubation auch zu einem späteren Zeitpunkt noch zu versuchen, nicht am Tag 5 zu sagen, so, der muss jetzt auf jeden Fall tracheotomiert werden. Das macht, glaube ich, in dem Fall keinen Sinn. Es gibt andere Punkte, die ja auch einen Einfluss mit drauf haben. Wenn ich kein gutes Sedierungskonzept habe oder kein gutes Sedierungsprotokoll habe, einen Patienten sehr, sehr lange und sehr tief sediere, dann komme ich viel häufiger in die Verlegenheit, auch über eine Tracheotomie sprechen zu müssen, weil ich gar nicht die Grundvoraussetzung schaffe, dass ich den Patienten schon ab Tag 1, wo er unter Umständen intubiert beatmet ist, schon daran zu denken, wie kann ich den Tubus entfernen. Und das spielt alles aus meiner Sicht damit eine Rolle. Das heißt, die eigentliche Frage ist gar nicht, mache ich eine frühe oder späte Tracheotomie. Ich glaube einfach, dass man sich überlegen muss, wie komme ich möglichst schnell in die spontane Atmung? Wie komme ich möglichst schnell von dem Beatmungsgerät weg? Und das kann natürlich der Weg über die Tracheostomie sein. Und bei vielen ist es natürlich so, das ist einfach der Effekt, wenn ich den Patienten tracheotomiert habe, dann gehen alle mit der Sedierung raus. Und dann wird der Patient wacher und dann ist er natürlich viel schneller an der spontanen Atmung und er ist auch mal anders zugänglich und ich kann ihn vielleicht unter Umständen auch besser mobilisieren. Die Frage, die ich mir ja stellen muss, kann ich das nicht auch mit Tubus machen zum Beispiel? Also kann ich nicht auch viel früher die Sedierung runterfahren? Kann ich nicht viel früher auch mit Tubus mobilisieren? Und vielleicht dann auch an den Punkt, wo ich sagen muss, wenn ich das mache, vielleicht kriege ich den Patienten bis Tag 7 auch extubiert. Ja, oder vielleicht sogar noch früher und komme gar nicht erst in die Verlegenheit, auch eine Tracheotomie durchführen zu müssen. Also ich glaube, da finde ich das auch, wenn man sich die Meta-Analysen und die großen Studien anguckt, das ist ja sehr multifaktoriell. Spielen so viele Faktoren mit eine Rolle rein, was Sedierungskonzepte angeht, was Mobilisation angeht, was vielleicht auch eine Pflegekraft-Patient-Betreuungsschlüssel angeht. Das sind alles Punkte, finde ich, die muss man mit berücksichtigen. Und man kann natürlich aus diesen großen Meta-Analysen sicherlich ableiten, ja, wenn ich das früher mache, habe ich vielleicht in der Studie, die wir jetzt erwähnt haben, weniger Pneumonien. Ich bin eher vom Ventilator weg. Aber ich finde den Umkehrschluss zu sagen, ich muss alle Patienten, wenn ich sie intubiert habe, vor Tag 7 tracheotomiert haben. Ich finde, den Rückschluss kann man nicht ziehen, weil dafür ist das Patientengut zu heterogen. Und es bleibt am Ende ja auch die individuelle Entscheidung, die ich treffen muss, ist das Verfahren jetzt für den Patienten gut? Und da gibt es sicherlich Patienten, wo man das am Tag 2 schon sagen kann, dass die von der Tracheotomie profitieren. Und ich glaube, es gibt andere, wo man sicherlich auch sagen kann, ich versuche auch nach Tag 10 den noch zu extubieren, weil das, glaube ich, das bessere Verfahren ist. Und auch dann immer abhängig davon, in welchem klinischen Setting arbeite ich. Ne? Wie bin ich aufgestellt, was Pflegekräfte angeht? Wie erfahren ist mein Team? Mache ich das entweder häufig mit Tracheotomien? Wie häufig wehne ich auch Patienten? Habe ich, ich glaube, das hängt dann auch mit von der Hausstruktur ab. Von daher ist die Frage gar nicht so einfach zu beantworten. Ja, ich glaube, dabei kann ich es erstmal belassen.
Ja, du hast das ja sehr ausführlich schon beschrieben. Also ich sehe das auch ähnlich wie du. Die Studien sind ja immer sehr, sehr allgemein oder oft allgemein gehalten und man verliert dann so ein bisschen den Blick auf den Patienten. Ich glaube, das ist das, was eigentlich sehr wichtig ist, wie du sagst, dass man sich den Patienten anguckt und sieht, ist das jetzt eine 85-jährige Oma, die durch die Sepsis eh schon alles an Kraft verloren hat, wo ich weiß, die hat ihre Critical Illness Polyneuropathie und die wird das nicht schaffen oder wir werden es nicht schaffen, die innerhalb von 5 Tagen, 6 Tagen von dem Beatmungsgerät loszubekommen. Die wird die Kraft nicht haben, selbstständig zu atmen. Da macht sicherlich Sinn, die Entscheidung früh zu treffen. Wohingegen man sicherlich auch diskutieren muss, wenn ich eine junge Patientin habe, die vielleicht in einem schweren septischen Geschehen ist, die an einem Tubus jetzt aktuell hängt, wo man dann eher sagt, naja, hier warten wir zu. Und die ist vielleicht auch eher von ihrer Compliance her und von dem, was sie mitbringt, auch eher in der Lage, mit einem Tubus im Mund wach zu werden. Und man versucht, sie über diese Schiene zu wienen. Und ich denke, das ist aber auch das, was ich bei uns eigentlich auch erlebe, dass wir das immer schon, ich finde, wir tracheotomieren relativ viel, aber wir gehen auch bei jedem Patienten sehr individuell an diese Entscheidungsfindung ran und machen es auch nicht leicht, da, wie du das ja auch eingangs erwähnt hast, man ja nicht vergessen darf, dass das ein Verfahren ist, was auch mit nicht unerheblichen Risiken für den Patienten auch einfach assoziiert ist. Ja. Das denke ich, darf man nicht aus dem Blick sehen und finde ich, was wichtig ist, auch einfach, was das für den Patienten auch bedeutet, was das auch für ein Trauma für den Patienten ist, wenn man wach wird und hat, um es mal platt zu sagen, ein Loch im Hals, was man sicherlich auch nicht vergessen darf.
Ja, das kann schon damit, oder das wird so sein. Und ich glaube, man muss sich darüber im Klaren sein, dass auch die Tracheotomie ist nur ein Verfahren, was zum Ziel führt. Und wie ich das vorhin schon gesagt habe, es hängen ganz viele ganz, ganz viele Punkte damit dran, wie ich den Patienten am Ende, weil das Ziel muss ja sein, wie kriege ich ihn möglichst schnell zurück in den Normalzustand. Weg von der Dialyse, weg vom Beatmungsgerät, weg von den Katecholaminen, raus aus dem Bett, orale Kostaufnahme, also all das, was wir ja im Alltag auch tun, da will ich ja meinen Patienten am Ende hinhaben. Und da muss ich gucken, wie kriege ich das möglichst geschickt und unkompliziert hin. Und das kann bei dem einen die Trachestomie sein und es kann beim anderen Patienten durchaus die Extubation sein mit vielleicht noch einer nachfolgenden NIF-Therapie. Ich glaube, da muss man sich, da gibt es nicht die goldene Lösung. Ne? Und dann zu sagen, ja, alle Patienten, die nach 7 Tagen, die hätte schon lange vorher Trachestomie müssen, macht keinen Sinn. Wir haben ja vorhin einmal kurz drüber gesprochen, wir haben ein anderes Fallbeispiel gehabt, das war in einem Dienst bei dir. Kann ich mich jedenfalls daran erinnern, dass du es berichtet hast, von einem sehr adipösen Patienten mit einem extrem schwierigen Atemweg.
Ja, da haben wir...
Genau, wo ich glaube, das nicht einfach für euch war. Und ich glaube, so ein Patient zum Beispiel, da wäre ich auch sehr, sehr liberal, was zum Beispiel Indikation zu einer Tracheotomie angeht. Wenn ich weiß, ich habe da extreme Schwierigkeiten, den Atemweg zu sichern, der ist vielleicht auch eine längere Zeit noch krank, da wäre ich sehr, sehr früh auch bei der Indikation zur Tracheotomie.
So haben wir es ja schließlich und endlich auch gemacht, wenn ich mich da richtig noch dran erinnere, haben wir den am zweiten oder dritten Tag frühzeitig tracheotomiert, haben den wach werden lassen und haben den dann über diese Schiene wunderbar gewient mit einem sicheren Atemweg und konnten dann auch irgendwann die Kanüle entfernen und der Patient ist dann auch zügig nach Hause entlassen worden. Mhm. Das ist so, ne, wie du sagst, ich glaube, dieser Blick wirklich auf den Patienten an sich und auf die Situation. Was ich aber nochmal wichtig finde, ist der Punkt, ich glaube, du sagtest das ja, eingangs dieser Fall mit diesen Komplikationen, ihr wart ein sehr erfahrenes Team. Sicherlich, dass das passieren kann, das muss uns bewusst sein. Aber ich finde, das ist so auch, wie es mit vielen Dingen auch ist, die Routine macht es. Ich finde, wir bei uns im Haus, wir machen es viel. Die Pflege bei uns ist fit, was das angeht. Die wissen, was vorzubereiten ist. Die wissen, welches Sedierungsregime wir fahren müssen. Und ich finde auch, ihr als unsere Oberärzte ihr seid sehr versiert. Und dadurch, dass wir das regelmäßig machen, bietet das für uns Assistenten auch eine gute Chance, da ein gutes Handling für zu bekommen. Das macht auch viel aus. Und ich glaube, das nimmt auch... Ich glaube, in manchen Fällen auch die Angst vor der Entscheidung zu sagen, wir tracheotomieren, weil ich glaube, es gibt auch Situationen, wo man dann auch um den heißen Ball herum tanzt und nicht dran geht und sagt, tu was nicht. Ja. Aber wenn man ein routiniertes Team hat und auch die Risiken abschätzen kann, dann trifft man auch leichter die Entscheidung zu sagen, wir machen das jetzt.
Ja.
Wir tracheotomieren die Patienten.
Ist ja letztendlich auch ein Punkt, den man durchaus auch simulieren kann. Ich weiß, dass es im angloamerikanischen Raum Simulationstraining viel, viel häufiger stattfindet, als es bei uns im deutschsprachigen Raum üblich ist. Aber da kann ich solche Verfahren wunderbar trainieren. Oder der springt ja am Ende ja auch über einen schwierigen Atemweg. Ich glaube, wäre vielleicht nochmal eine eigene Folge, die wir machen können, der schwierige Atemweg.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ohne da abzuschweifen, ich glaube, sind so Punkte, die man, glaube ich, die man auch als Team simulieren kann. Und man kann da auch gut Zwischenfälle simulieren. Ne? Wie gehe ich dann damit um? Wie komme ich aus der Geschichte am Ende dann doch heil raus? Beziehungsweise auch vor allen Dingen der Patient. Genau, also das sind Sachen, die man machen kann. Ich habe mich immer noch so im Nachgang so ein bisschen gefragt, das sind wir dann ja eher so ein bisschen in der Diskussion. Gibt es denn eigentlich, also ich habe es früher noch so gelernt, dass wenn der Patient im Prinzip auf dem klassischen Weg nicht zu intubieren ist, und da redet man eigentlich von der klassischen Laryngoskopie oder direkten Laryngoskopie, dann muss der eigentlich chirurgisch trachetoniert werden. Weil es kann ja sein, dass das Stoma, und das ist ja auch nicht passiert, das Stoma oder rutscht raus, ja, und was mache ich dann? Ja? Mhm. Und dann kriege ich ihn aber vielleicht mit der direkten Laryngoskopie nicht intubiert und kann den Beatmungsschlauch nicht anlegen. Und ich habe dann ein Paper mal zugelesen und das fand ich, die Überschrift war eigentlich treffend, wo drin stand, gibt es denn eigentlich noch einen schwierigen Atemweg? Weil wir haben mittlerweile, glaube ich, über 50 verschiedene Devices, den Atemweg zu sichern, über verschiedenste Verfahren, sodass ich mich tatsächlich ernsthaft gefragt habe, ist das noch notwendig? Muss ich jetzt wirklich ein chirurgisches Stoma machen, was ich auch durch einen operativen Angriff wieder zurückverlagern muss? Oder kann ich das nicht grundsätzlich, jedenfalls in einem klinischen Setting, vielleicht ein Unterschied, ob man nachher in einer Pflegeeinrichtung ist, aber in dem klinischen Setting nicht einfach grundsätzlich eine dilatative Tracheotomie mache, weil ich den Atemweg mit all den Möglichkeiten, die wir haben, sichern kann. Was ich, siehst du das anders oder siehst du das genauso?
Ich bin da eigentlich auch bei dir. Ich finde, es gibt mittlerweile so viele Devices, die einem zur Verfügung stehen, mit denen man den Patienten in einem Großteil der Fälle beatmet bekommt, wenn das Tracheostoma rausrutschen sollte. Und ich glaube, dass es sicherlich die Indikation gibt für ein chirurgisches Tracheostoma. Also es gibt sicherlich immer noch das Patientenklientel, wo man sagt, also der ist von der Anatomie so verändert, das macht keinen Sinn. Und der Atemweg, sei es auch vielleicht durch Operationen im Halsbereich oder Malformationen oder so, dass das so verändert ist, dass man sagt, man muss da sicherlich chirurgisch dran gehen, aber die Indikationen, denke ich, werden tendenziell immer weniger. Worauf ich hinweisen will, ist, dass es Richtiges gibt, ohne Ende Devices, aber man muss halt auch mit denen umgehen. Und da kommen wir wieder an den Punkt, das hängt davon ab, wie ist mein Team aufgestellt, wie ist mein Krankenhaus aufgestellt. Das sagst du ja eben auch schon mal. Wie sind die Leute, die vor Ort sind, können die mit so einer Situation umgehen? Habe ich junge Assistenten, die noch nie mit einem Videolaryngoskop oder wenig mit einem Videolaryngoskop intubiert haben oder bronchoskopisch intubieren, das nicht gelernt haben? Dann, das sind auch Faktoren, wo man sich überlegen muss, naja, wenn ich hier so einen Patienten liegen habe, macht es nicht doch vielleicht Sinn, ihn eher chirurgisch zu tracheotomieren, wenn ich am Zentrum bin, wo ich gut geschulte Leute habe, immer top ausgebildete Oberärzte im Dienst habe, kann man sicherlich das auch liberaler stellen. Ne? Auch das ist sicherlich eine Einzelfallabwägung. Man muss natürlich auch immer dazu sagen, nur weil ich die Möglichkeit habe, mir die Epiglottis, die Stimmbandebene durch Videolaryngoskope oder durch Bronchoskope darzustellen, heißt es ja noch lange nicht, dass ich dann da auch den Tubus platziert bekomme, ja. Im Zweifel. Ne? Ja, auch das muss man immer überlegen. Ne? Aber grundsätzlich denke ich, dass man eher die Indikation dazu stellen sollte, zumindest wie meine Erfahrung jetzt ist. Das kann sich sicherlich auch in ein paar Jahren nochmal ändern, aber aktuell würde ich das auch so sehen, wie du das siehst. Jan Karl, das war doch schon wieder gut, oder? Hast du noch ein paar abschließende Worte für uns?
Ich überlege gerade. Ich glaube, das, was mir persönlich wichtig ist, wenn wir eine Tracheotomie machen oder eine Tracheotomie durchführen, dass die Indikation stimmt, dass ich wirklich gute Sicherheitsvorkehrungen treffe, und dazu zählt aus meiner Sicht essentiell einmal vorher einmal kurzes Ultraschall machen, weil man wundert sich manchmal, was man an Gefäßanomalien dann doch manchmal vorfindet. Das macht einem das Leben viel, viel einfacher. Sich zu überlegen, wann mache ich die Tracheotomie, mache ich sie überhaupt?
Also ich denke auch, wichtig ist, dass man sich den Patienten anguckt, dass man das Patienten individuell entscheidet. Ja, ist das jetzt für den Patienten das Richtige, dass wir es interdisziplinär entscheiden? Ich finde, die Pflege bei uns spielt auch immer eine Rolle, die ja nah am Patienten sind und die sagen, ich finde, die geben mir auch immer eine gute Einschätzung, wenn die sagen, ich glaube nicht, dass wir den so wach werden lassen können. Ich glaube nicht, dass der das schafft am Tubus. Ich glaube, das ist immer gibt immer so einen guten Anhalt dafür. Ich finde, wir entscheiden viel auch mit der Pflege zusammen als gemeinsames Team. Und ich finde, das, was sicherlich auch oft sinnvoll ist, einfach dem Patienten mal eine Chance geben zu lassen, mal wach werden zu lassen, zu schauen, klappt das mit dem Tubus oder nicht? Toleriert ihr das? Nein. Toleriert ihr das nicht? Und wenn wir feststellen, das geht nicht, dann muss man auch nicht lange das rauszögern. Ne? Weil am Ende des Tages ist es ja doch ein relativ sicheres Verfahren, was man anwendet, wenn man die Vorsichtsmaßnahmen und die klare Indikationsstellung hat.
Ja, das stimmt. Manni, es hat Spaß gemacht.
Ja, super war's.
Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.
Oder morgen.
Oder morgen.
Auf der Arbeit.
So machen wir's.
Mach's gut, Jan Karl.
Tschüss. Ich überlege, was haben wir sonst noch abgesprochen?
Ich glaube, du hast schon alles gut gesagt.
Das muss der Henrik jetzt rausschneiden.
Mach dir. Also.
Sie hören. Der Intensivpodcast mit Jan Karl und Martin. Im Zustand nach Dienst.